Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei die, in Klammern, Retro-Kategorie, wo wir aus heutiger Perspektive über ein altes Album reden, über das ihr bei unserem Instagram abgestimmt habt. Und diesmal gab es die Auswahl zwischen Dr. Gray mit 2001, Joey Badass mit 1999 und Princess Nokia mit 1992. Und ich wollte einmal... Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, und danke an unsere Community, dass ihr einfach das stabilste, beste Album von diesen dreien ausgewählt habt und einfach auch mal ein Album einer Frau ausgewählt habt, obwohl zwei Männer zur Wahl standen, fand ich irgendwie nice und spricht irgendwie für euch. Ihr habt einen guten Job gemacht. Ja, und wir gehen nun rein in dieses Album, was eigentlich auch als Albumversion 1992 Deluxe heißt, weil das 1992 eigentlich ein Mixtape war, was schon im Jahr 2016 veröffentlicht hat, die gute Princess Nokia.
Ich find's auch schon krass, dass du in dem Take zu der Einführung schon einen Hot Take eingebaut hast, weil...
Welcher?
Dass das beste Album von den drei Alben wäre.
Ja, persönliche Meinung.
Persönliche Meinung. Ich habe eine andere persönliche Meinung, aber es ist trotzdem ein gutes Album.
Ja, hast verkackt.
So schnell kommt mehr
Werbung machen müssen. So schnell kommt Joey Badass nicht mehr in unsere Abstimmung.
Das ist absolut korrekt, dass Joey Badass nicht mehr so oft
ist. Ich finde, Joey Badass ist überbewertet, aber ich finde, wir sollten jetzt auch lieber über Princess Nokia reden.
Genau. Ich werde das auch nicht weiter elaborieren.
Erste grundsätzliche Frage, eigentlich wie immer, habt ihr jetzt zufällig damals, ist es rausgekommen, ist es erschienen, habt ihr schon diese auf dem Schirm gehabt und gehört?
Nee. Ich nicht. Nein. Also vielleicht zeitnah danach irgendwann Tomboy.
Ja.
Mit das Safe. So, aber das komplette Ding nicht.
Ich weiß auch gar nicht wieso, weil eigentlich Tomboy damals unfassbarer Banger.
Das war der virale Hit von dir.
Das war crazy so. Und eigentlich bin ich schon so der Typ, wenn ich irgendwie von einer Künstlerin oder einem Künstler irgendwas Neues höre, wo ich einen Song höre, wo der mich total catcht, dann gehe ich halt, da gucke ich auch mal, okay, was gibt's noch so? Und dann halt, ich weiß nicht, warum ich den Punkt nie gemacht habe und halt gesagt habe, okay, ich gehe mal rein in das entsprechende Album/EP. So, naja. Ja,
checke.
Ja. Wie war's bei dir? Ach, übrigens, auch in der Kategorie mit Feature-Gast vom Podcast Haxa 030. Danke, dass du hier mitmachst.
Wie ist halt
dir
die aus? Fresse!
Hatte das damals, also ich hatte sie offen schon, aber habe das Album nicht gehört. Ich habe auf jeden Fall ein paar Singles gehört damals, aber ehrlich gesagt hat's mich damals nicht so gecatcht, Alter. Ich sag's ganz ehrlich. Das war so dieser Sound, der damals auch so, der so in war, hat mich nicht abgeholt irgendwie. Das war, ich fand es auch immer schwierig, wenn Leute fanden so diese erste A$AP Rocky Phase auch so krass und ich fand die halt nicht so krass. Ich fand der war
danke,
halt, der war
danke, halt, dass wir mal jemanden im Podcast haben, der diese Meinung vertritt.
Leo geht in diesem
das,
Moment.
Das geht ich ja halt mich zurück.
Geht ja irgendwie in dieselbe Richtung, auch soundästhetisch und sowas.
Ist das auch so ein bisschen so frühes MIA-Zeug und so?
Ja, bei MIA, ich finde, die hat halt noch richtig Charisma. Hatte. Richtig Charisma. da fand ich es irgendwie auch teilweise einfach so ein bisschen fast schon punkiger, wie die auch so gesampelt hat und wie die so produziert hat. Mhm. Irgendwie ist mir das hier teilweise ein bisschen, das haben wir so ein bisschen auch jetzt beim Durchhören, so steif oft und irgendwie bisschen dünn an vielen Stellen. Also es macht total Sinn für, ich sehe auch voll die Ästhetik und so, das ist alles ein bisschen einfach Zeichen der Zeit irgendwie mäßig ist, aber ich habe mich auch beim Durchhören krank gelangweilt teilweise, Alter. Also es war auch echt
harter Einstieg auf jeden Fall.
Aber ehrliche Meinung einfach, finde ich sehr gut.
Wir reden immer ehrlich drüber, auf jeden Fall. Und ich checke diese. Ich glaube auch tatsächlich, also auf deinen Punkt eingehen, ich glaube immer die größte Kritik, die Princess Nokia, glaube ich, über ihre, also bei dem Album auf jeden Fall, aber auch bei ihren Folgeprojekten eigentlich fast immer bekommen hat, war, dass die Beats, die sie auf diese Rap nicht gut genug sind quasi, oder nicht gut genug passen. Ja. Und das macht ja dann doch irgendwie viel kaputt irgendwie.
Ich habe einfach bei dem ersten Song, meine einzige Notiz ist Bart Simpson, my first Hip-Hop-Beat-Type-Beat.
Das ist wirklich richtig komisch zusammengeschustert stellenweise.
Und da sind auch Songs dabei, die funktionieren auf diese Art und Weise. So Kitana zum Beispiel fand ich, der war geil.
Ja, voll.
Goat, auch guter Song und so. Brick City fand ich auch gut, Flavor fand ich gut und so. Aber dazwischen, ey, Alter, da hörst du echt weg, Alter. Das ist wirklich Musik zum irgendwie im Hintergrund hören. Und dafür, dass es ja auch irgendwie ein Statement ist, was Queerness angeht und so, Und was sie inhaltlich, textlich ja eigentlich
was auch sie inhaltlich so auch bringen, voll, wenn du zuhörst, da steckt mies viel drin, aber es geht krass unter, weil es einfach nicht selbstbewusst genug produziert ist, meiner Meinung nach.
Auch so, auch ich weiß nicht, die Performances an sich, wie das gerappt ist oder wie das aufgenommen ist, wie das gemixt ist, I don't know, es ist so, das geht so in seinem eigenen Song unter, finde ich manchmal, so in seinem eigenen Mix. Und ja.
Richtige Sound Engineer Reviewer auf jeden Fall.
Ich bin nicht mal so, also weißt du, nicht mal aus der einfach, ich finde so, ich glaube, es wurde tatsächlich auch krass gecarried, einfach über ihre Personality und die Videos und bla, und dass sie halt einfach auch für diese queer Visibility auch einen krass wichtigen Schritt gemacht hat, was im Hip-Hop halt Representen angeht. Deswegen All Power, aber das Album ist halt nicht gut gealtert. Vielleicht hat man es auch damals anders. Also ich finde, es klingt krass out of date irgendwie.
Hast du es damals gehört, David? Das haben wir noch nicht abgehakt.
Ich habe es tatsächlich damals gehört.
Und sehr gut. Die Meinung haben wir jetzt.
Und ich fand es damals natürlich schon ziemlich cool. Also ich glaube, damals war das aber auch more groundbreaking als jetzt. Also ich gebe dir auch völlig recht. Also manche Beats wirken auch also quasi zu skizzenhaft in dem Sinne so, da gab es eine Grundstruktur und die wurde irgendwie dahin geworfen und dann wurde es aber. Also da gibt's nicht diese Perfektion quasi darin. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher auch, dass halt ihre Personality damals das Ding einfach gecarried hat und die Themen, über die sie erzählt hat. Also was ich jetzt beim Nachhören immer noch hatte, also es ist ja voll das New York-Album einfach. Es geht ja super, an super vielen Stellen einfach um diese Stadt und wie sie in dieser Stadt irgendwie groß geworden ist und wie sie das nach außen trägt. Definitiv ein New York, also keine Ahnung, als ich das gehört habe, das hat sicherlich Sachen aufgemacht, die ich davor nicht über New York wusste. Also es ist kein touristischer Blick, obviously not, auf New York drauf. Dann ist es halt so, du kriegst dann einen Einblick in, wie sie ihre Stadt sieht und wie sie auch so diverse Communities innerhalb dieser Stadt irgendwie sieht. Und das war, glaube ich, schon spannend. Plus natürlich, also to be honest, das ganze Tomboy-Image, das war damals halt auch irgendwo groundbreaking, weil also erstens, wir wissen, dass das
muss man schon sagen.
Thema Frauen im Hip-Hop ja auch heute irgendwie ein schwieriges Thema im Sinne von, wie müssen sie sich darstellen, um sich verkaufen zu können und so weiter ist. Es war damals schon anders im Sinne von, es war halt noch schlimmer. Und sie hat halt so einen Gegenentwurf geliefert, der auf jeden Fall progressiv war. So mit halt, ich trage halt weite Klamotten und ich rappe darüber, dass ich halt so einfach Bauch und keinen Arsch und keine Titten habe. So war auf jeden Fall ein Gegenentwurf, der irgendwie gezogen hat. Und insofern habe ich das schon geahnt damals. Ja, heute fand ich es jetzt auch nicht mehr so krass spannend auf jeden Fall, aber insgesamt sehr enjoyable auf jeden Fall. Also auch, was du schon so gesagt hast, so Kitana zum Beispiel als Track oder so, da spüre ich halt schon die Energy, so wenn der reinkommt und so weiter. Das habe ich damals gebockt, das habe ich tatsächlich dann heute auch noch gebockt.
Ja. Wer war eigentlich zuerst, Tommy Genesis oder Princess Nokia? Weil ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich hätte Princess Nokia mal live gesehen. Aber dann habe ich es gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, es war Tommy Genesis.
Ups. Ja, dazu habe ich kann ich überhaupt nichts weiter sagen. Ich weiß noch, das bei Princess Nokia, das hatte ich damals, glaube ich, nicht auf dem Schirm, das habe ich jetzt nachgelesen, aber also das gilt ehrlich gesagt auch anscheinend bis heute, finde ich, schon voll die wandelbare Person ist, also was halt auch immer so mit dranhängen. Dieses Ding war halt so ihr erstes Rap-Rap-Ding, was auch danach klingen sollte. Also wir sprechen auch immer eine Zeit, es gibt super viele so, also nicht über das ganze Album, aber schon viel, so Triplet-Flows und Dirty South-Ästhetiken, weil einfach Migos den Zeitgeist zu dieser Zeit auch irgendwie geprägt haben. Das hört man auch schon irgendwie raus. Und das passt, ist aber nicht unbedingt der New York-Style, den sie eigentlich so irgendwie an sich verkörpert. Und sie hatte davor halt einfach auch schon mehrere Tapes und Alben rausgehauen, teilweise aber auch unter anderem Künstlernamen, weil ich glaube zum Beispiel als Destiny und so weiter. Ja, das war, also sie rappt das, glaube ich, auch auf diesem Album, dass es halt schon ihr drittes Projekt eigentlich ist, obwohl das so ihr gefühltes Debüt ist. Also diese Mixtape zu Album Transition irgendwie als so das erste Werk, was so richtig, richtig mit Princess Nokia verbindet. Und ich habe ihren Weg danach auf jeden Fall auch immer noch weiterverfolgt. Ich finde, es zieht sich halt bis heute, dass sie halt nie so ihr eigenes Ding gefunden hat, im Sinne von, diese eine Personality bin ich und das ziehe ich jetzt durch, sondern sich das dauerhaft verändert und sie eigentlich immer wieder so andere Charakteristika und andere Typen irgendwie mit reingebracht hat. Also sie lebt ja heute auf jeden Fall auch nicht mehr das Tomboy-Image.
Das habe ich mich auch gefragt. Weil ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, was sie so danach gemacht hat und das ist schon, ich will jetzt nicht sagen, dass sie dazu verpflichtet ist, irgendwie uns eine queere Personality zu verkaufen, aber ich habe mir dann gedacht, ist das irgendwie, hat sie das abgelegt oder so? Gab's das vielleicht, gab dazu vielleicht irgendwann mal ein Statement oder irgendwas, aber.
Also, ja, jein, also jetzt nicht unbedingt zur queeren Personality, glaube ich, aber was sie schon irgendwie gemacht hat, also Fritz Stocker hat schon irgendwann die Boobs einfach vergrößern lassen. Das ist ja irgendwie das Gegenteil von dem, was ein Tomboy-Girl auszeichnet, würde ich jetzt mal sagen. Und ohne das in irgendeiner Weise zu judgen.
Naja, also du kannst schon Tomboy sein mit Big Boobs. Ist nur halt blöd, wenn du rappst so
nee, also,
my Big
nee,
Belly, my Little Titties.
Also, ich weiß nicht. Gewisse Sachen aus dem Image, glaube ich, wie sie sich damals gesehen hat, haben sich schon bei ihr verändert dann nochmal. Und das finde ich halt, also genau, ich will das in keinster Weise judgen, so wie sie es auf dem Album ja auch zum Beispiel an dem einen Song mit irgendwie den Frisuren hat und dann dagegen rappt, dass irgendwie ihre Haare angefasst werden oder gefragt wird, warum sie die jetzt so und so trägt. Und einfach sagt so, ja, none of your business, so, ich mache das, weil ich so sein möchte und es so haben möchte, halte ich raus halt so. Das gilt, glaube ich, dann auch für alles, was sie danach irgendwie noch gemacht hat natürlich. Aber genau, also es ist halt irgendwie, mir fällt es total schwer, die Prince Nokia von, sagen wir jetzt 2016, 2017, dann zu übertragen auf das, was sie heute macht oder auch dazwischen gemacht hat. Es gab in dieser Corona-Phase noch so ein Doppelalbum, es war auch ganz funny auf jeden Fall. Aber du hörst eigentlich immer irgendwie eine andere Princess Nokia. Und ja, ich hätte es wahrscheinlich am liebsten gehabt, wenn diese komplett, ich bin in New York-based Princess Nokia einfach die geworden wäre, dieses irgendwie, die am meisten rauskommt, einfach so, dass das so ihr Character und Personality Trait geworden wäre, weil auch das New York ABC und so weiter finde ich sau geile Tracks, und da kriegst du halt so einen richtigen Einblick in die Stadt einfach und in die so, also ne, sie hatte diese Puerto Ricanische Community, sie hatte die nigerische Abstammung und so, also dieses Heritage und diese Kreise von Leuten, wo sie sich bewegt, das finde ich halt, also bringt sie irgendwie sehr lebhaft rüber und das nehme ich ihr halt auch ab, dass sie da halt komplett verbrennt und sich da auch irgendwie zu Hause fühlt. Also ich weiß auch noch, meine ich mich zu erinnern, dass sie irgendwann auf Insta so einen Foto-Account einfach hatte, wo sie immer so auf puerto-ricanischen Straßenfesten in New York und so weiter rumgerannt ist, einfach so eine Community eingefangen hat. Also völlig abseitig von, was sie als Rap-Musik macht und so. Und das habe ich schon, also das hat sich sehr authentisch irgendwie angefühlt. Manche anderen Sachen wirken halt ein bisschen zu platt, als dass sie so richtig authentisch sein können. Keine Ahnung. Checkt ihr, wie ich meine?
Ja, also was sie gut kann, ist halt representen, ne?
Voll.
Das ist halt auch das, was auf dem Album am besten funktioniert. Das
ist ja auch nur New York-Ding fast schon
eigentlich. Genau. Da lebt halt auch dieser New York-Flavor wahrscheinlich krass von. Aber ich habe auch, keine Ahnung, Alter, ich fand dieser Goth-Kid-Song, da war ich auch schon echt so, oh, ich glaube, ich bin einfach nicht gemeint. Vielleicht bin ich zu alt oder so, keine Ahnung, Mann. So alt bin ich jetzt auch nicht, aber.
Ich glaube nicht, dass du älter bist als Princess Nokia und ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich glaube es nicht.
Ich bin ein bisschen jünger als sie, bin ich. Mhm. Aber
1992 spielt auf ihr Geburtsjahr an.
Ja. Guess so, ja. Dieser Goth-Kid-Song, da war ich auch erstmal so, boah, also dieses, war so ein bisschen das queere Äquivalent zu, ich bin selber so eine Art Joker. weil sie sich so vergleicht mit so Wednesday und mit Marilyn Manson und sowas und ich bin so,
ja,
okay, du bist anders.
Ja.
Aber warum bist du anders? Was genau macht dich anders?
Ich checke, was du meinst. Ich würde dafür sie in die Bresche springen. Sie verarbeitet auf dem Album. Also ich checke wirklich, was du meinst, aber sie verarbeitet auf dem Album ja zum Beispiel auch, dass sie so in einem Foster-Home aufgewachsen ist und da, glaube ich, schon einfach ihre Struggles hatte, wo sie, glaube ich, also zumindest Dinge zu verarbeiten hatte. Und ich glaube, dieses Ding von, ey, ich habe halt ein anderes Aufwachsen gehabt als viele Leute aus meiner Bezugsgruppe und so weiter, oder als meine Friends, das nehme ich ihr schon irgendwie ab. Die Form, wie das künstlerisch dann in den Song gegossen wird, so ist dann vielleicht ein bisschen plastischer, als es sein muss, so, aber ja.
Ich
gestehe das schon zu.
Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass viele von diesen Songs einfach live so krass viel besser funktionieren als auf Platte. So. Also so die Hooks sind halt gemacht für Club. Und ich glaube, dass auch die Musik viel mehr geboren wird unter dem Community-Aspekt und manchmal wird dann auch so eine Studio-Version einfach nicht dem gerecht, was es halt für eine Community liefern soll. Und das ist, glaube ich, auf diesem Album eventuell passiert. So, die ist halt nicht 24/7 im Studio und bastelt irgendwie an ihrem Flow und was weiß ich, sondern die macht das halt einfach für ihre Leute. Und unter dem Aspekt ist das halt auch ein gutes Album. Das ist halt, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es nicht auf dem Schirm genug, weil ich nicht gemeint bin und auch zu der Zeit irgendwie mich nicht da drin wiedergefunden habe in dem Album, aber es ist halt kein Classic drauf, finde ich. Es ist kein Song drauf, wo heute so alle sich drüber einig sind, so das ist der Track, außer halt Tomboy.
Ja, also der ist es aber dann halt schon.
Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Mein ADHS-Brain hat gerade den Song komplett ausgeblendet.
Oh, ja, Mann.
Scroll hier nämlich durch meine Notizen. Ja. Natürlich. Ja, Tomboy ist natürlich ein Classic. Safe. Hit.
Ja,
ja gut, damit ist es 10 von 10 Album.
Ja, aber ich verstehe auch schon, was du meinst. Und das auch so ein bisschen, dass Rap-Technische wunderbar ist, um sowas zu representen. Aber ja, es ist jetzt auch nicht das, was mich dann total geil mitreißt und dann irgendwie währenddessen beim Nebenbeihören plötzlich nochmal wieder catcht oder so, sondern wenn es dann in den Hintergrund rückt, dann
es ist ja. Ich finde, du hast es einfach, Haxan, du hast es einfach eigentlich perfekt beschrieben am Anfang. Also es ist genau das, was ich so nicht formuliert hätte, aber jetzt, wo du es gesagt hast, denke ich mir so, ja, es ist genau das. Es ist vieles, viele Songs sind für mich einfach auch beim Hören. Gedanken fliegen irgendwo hin, während ich es höre. Ich finde es auf gar keinen Fall irgendwie schlecht, aber es ist auch nichts, es ist wenig dabei, wo ich auch sage, wow, ja, Mann. Wie konnte ich das verpassen?
Typischer so, ne? Fall von Princess Nokia walked, so XY could run, oder? Also ich glaube...
Möglicherweise, ja. Das ist vielleicht der ja,
wenn man das überhaupt Teil. So denken will, weil es ist natürlich auch wieder eine krasse Hetenart und Weise, sowas einzukategorieren, so wer war jetzt der bessere Rapper von den ganzen Queers, so. Also es ist natürlich auch Quatsch. Die sind halt einfach alle, die sind einfach, wer sie sind und machen halt Musik aus ihrer Perspektive.
Ja.
Und ja, unter dem Aspekt... Es ist ein ehrliches Album, aber es ist auch genauso ehrlich in der Art und Weise, wie es halt nicht ganz zu Ende gedacht ist, sondern halt einfach gemacht ist, um damit eben wahrscheinlich Shows zu spielen, Leute zusammenzubringen, Clubs, Clubbanger zu machen.
Hey, es ist ja auch, oder es ist ja auch völlig legitim. Auch
gut, ne? Der hat zum Beispiel, glaube ich, auch dann schon also Europa auch getourt und so weiter. Also das war trotzdem schon eine Art Durchbruch natürlich für sie als Künstlerin, die heute immer noch in gewisser Art etabliert ist. Und to be honest, also auch so Reviews, aus der damaligen Zeit, die ich über das Album gelesen habe, die haben das Album als Albumwerk außerhalb von diesem viralen Tomboy-Charakter und so weiter, die haben das auch nicht in den Himmel gelobt. Also die waren sich auch einig, ey, da gibt's halt einige Schwächen auf jeden Fall drauf, aber es ist ein honorable approach, so um das
sehr ausgeglichen zu formulieren mal. Wer hat denn eigentlich auf dem Album so produziert? Habe ich gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt.
Habe ich ehrlich gesagt auch, glaube ich, einmal reingeguckt, aber das waren alles Namen, die mir nichts gesagt haben.
Ich habe eine Review, könnte bei Pitchfork gewesen sein, gelesen, wo mehr oder weniger gesagt wurde, sie hätte mit The Alchemist zusammenarbeiten sollen, weil der gerade New York Sound geprägt hat und dann wäre es besser geworden. Was, ja, was ich irgendwie überhaupt nicht sehe von dem Soundbild, das sie gewählt hat. Aber ja, wurde er behauptet. Ich fand's aber
ist aber auch kein Hot Take, ne? Also das kannst du theoretisch zu allem sagen. Hättest du mal mit The Alchemist zusammengearbeitet, dann wäre es gut geworden.
Ach, das ist das Musikjournalismus-Äquivalent, so warum machst du nicht so eine Musik, mein Sohn? Ja, keine Ahnung, Mann.
Ey, ich würde vielleicht mal was machen, was wir sonst nicht machen, aber das bietet sich einfach anlassbezogen einfach an, weil Princess Nokia hat jetzt auch aktuell Musik rausgebracht.
Mhm.
Wie seht ihr sie da? Hat euch das gefallen? Hat euch das gegeben?
Ich glaube, ich habe sogar schon kurz nachdem das Album rausgekommen ist, einen Song auf unsere Vorbereitungsplaylist gepackt. Und der lag da jetzt schon ewig drauf rum, weil ich den ganz cool fand, wobei der fast schon ein bisschen ähnlich ist auch zu dem Album. Das ist auch ganz stabil gerappt, das representet auch wieder sehr. Das ist so ein bisschen dieses, fast schon, was wir vorhin mit dem Stummfilm, wer die offizielle Folge gehört hat, weiß, worum es geht, besprochen haben mit so, wir sind die Töchter der Hexen, die sie damals nicht verbrannt haben und so ein voll, Ding.
Ey, diese Bruchas, also das ist schon ein geiles Thema auch einfach, weil genau, das sind ja so quasi mehr oder weniger so, also bei ihr sind das so Old Ladies, quasi über ihre Grandmother sagt jetzt quasi so, die so Witchcraft quasi verüben und so ein mystisches Ding irgendwie mit haben. Das finde ich, also das ist halt so voll das Thema, das passt halt 100% zu ihrem Grind. Sie ist halt voll die spirituelle Person auch einfach, also auch geworden auf jeden Fall, ja. Das ahne ich komplett.
Genau, der Song heißt Blue Velvet. Ist das eine Weed-Marke? Weil sie sagt Smokin' Blue Velvet, glaube ich.
Marke wahrscheinlich.
Echt?
Oder Tabakko irgendwas, ja, oder so. Ja,
möglich.
Aber weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
Ja, und ich fand den schon ganz gut. Aber der Rest des Albums hat mir dann auch nicht so viel gegeben. Also fast schon ein bisschen wie so ähnlich bei dem anderen Album. Ja, ich habe es dann irgendwie so versucht durchzuhören, aber bin auch... Ja. Die Konzentration so ein bisschen verloren da drauf.
Ein Hit reicht, weißt du, und dann hast du nachher so ein Konzert, wo Leute darauf warten, dass Chavos gespielt wird.
Boah, der ist jetzt hart, ey.
Ja, ich übertreibe, aber es ist okay.
Ja.
Ja. Ich hab aber lieber hast du einen Hit als keinen Hit.
Nee, natürlich so. Voll. Und es passt ehrlich gesagt, ne, dieses Doppelalbum, was ich vorhin schon angesprochen habe, das ist dieses Everything Sucks, das ist ein Tape quasi und Everything is Beautiful, das ist dieses Gegentape und auf der Sucks-Seite macht sie quasi so ein bisschen mehr Trapbanger-mäßig und die andere ist ein bisschen verspielter, ein bisschen bloomiger irgendwie so vom Ton. Und das hatte denselben Flavor, es war schon enjoyable irgendwie beim Hören. Ich weiß, dass ich habe damals eine Rezension geschrieben, das war Corona-Zeit Juice-mäßig. Dieser Grind. Und es war trotzdem so, du hast halt so viele Tracks gekriegt, die konnten gar nicht alle Banger sein oder auch nur annähernd so an diese Qualität rankommen, sondern so relativ viele Entwürfe und so ein paar Sachen waren dann so Standout. Also da gab es, glaube ich, so mit Harlequin oder so. Es gab schon auch den ein oder anderen veritalen Trap-Banger, einfach so, der sicherlich auch live krank reingehittet hat. Ja, mäßig.
Gut. Noch irgendjemand abschließende Worte zum Thema Princess Nokia? Ansonsten würde ich...
Schau an Frauen.
Frauen auf die Eins.
Ich finde tatsächlich...
Frauen.
Ist auf also, ich wollte tatsächlich sagen, ich fand es richtig geil, nochmal Wiki gehört zu haben auf einem Album.
Ey, das war voll das schöne Feature. Das ist auch sehr New York. Alle passt da auch so richtig gut rein. Ja. Wiki, toller Typ. Und der war damals auch noch ein bisschen mehr up and coming auf jeden Fall.
Ja, das war, glaube ich, kurz. Das muss doch dann 2017. Das war dann 2 Jahre, nachdem Red King sich aufgelöst hatte, glaube ich. Und der dann Solo gemacht hat. Ja, er hat es leider nie so richtig geschafft, aber immer wenn ich ihn dann mal so catche auf irgendwelchen Features oder so, er in meiner Playlist mal wieder so auftaucht, bin ich so, damn.
Das ist einfach so voll der sympathische Rapper. Er hat es bis in mein Plattenregal geschafft. Ich finde, er hat es geschafft.
Tarim, wer
ist der Master.
Internationalen so nämlich. Nee, weil dann würden wir eigentlich jetzt zu dem Punkt kommen, neue Kategorievorschlag, David.
Oh ja, ich habe einen neuen Kategorievorschlag dabei. Der teilt einen kleinen Leak, aber ich glaube, ist okay.
Leak. Ein kleinen Leak.
Ja.
Wir sind. Moin, grüßt euch. Hier ist Liam vom Ausruf-Fanzine über deutschen Memphis-Rap mit 3 thematisch passenden Vorschlägen für die Kategorie. Ich habe jetzt, um nicht die Haushaltskasse vom Rap-Stammtisch zu sprengen, mal von obskuren Tape-Only-Releases abgesehen, um mich für etwas jüngere Klassiker entschieden, und zwar alle aus dem Jahr 2018, also dem Jahr, wo für mich persönlich das ganze Thema so richtig, richtig angefangen hat. Album Nummer 1 ist Spieler der Liebe von Skinny Finster, das inklusive des Untergrundhits Teich einen kleinen Hype um deutschen Memphis Rap entfachen konnte. Album Nummer 2 ist Der Bachelor von Optimane, das ist so ein bisschen Optis verspätetes Solo-Debüt und irgendwie auch ein ganz schönes Sinnbild dafür, wie damals die zweite Generation deutschen Memphis Raps so nochmal wieder neu auf die Bildfläche gekommen ist, auf die Bühne getreten ist und da nochmal irgendwie das ganze Thema vorangebracht hat. Und Album Nummer 3 ist Tales from the Dungeon von Caramello und DJ Creep, von dem ich rückblickend sagen würde, das hat das Genre nochmal in einer ganz anderen Bubble innerhalb des deutschen Raps eröffnet. Ich würde über alle 3 gerne reden. Ich bin sehr gespannt, welches gewählt wird und ich freue mich in jedem Fall, mit euch darüber zu quatschen. Ganz liebe Grüße.
Jo, und damit wäre dann auch geleakt, dass wir bald einen Gast haben werden am Liam Tanzen.
Eine Memphis-Rap-Folge.
Übergeil.
Yes.
Wir gehen komplett rein und wenn ihr hättet sehen können, was David schon während der Vorschläge für Stankfaces gemacht hat und dabei so wissend genickt hat.
Ja, so Leute, die halbwegs in dem Memphis, also deutschen Memphis-Ding drin sind, das sind aus meiner Sicht Real Rap 3 Classics, die es alle wert sind, besprochen zu werden. Also nur für Kontext so, dieses Bachelor-Tape von Optimane, das kam ja damals quasi in einer Deluxe- oder Limited-Variante mit der Bachelor-Arbeit, die Optimane über das Thema Deutsch, also über das Memphis-Rap-Thema geschrieben hat halt einfach und ist halt auch als Tape eigentlich schon so ein Classic. Skinny Finster Teich, braucht man eigentlich nichts dazu sagen, eine der legendärsten Juice-Premieren aus den letzten 3 Jahren, wo es das noch irgendwie gab, so als YouTube-Ding. Ja, keine Ahnung, ich sage eigentlich gerade alles doppelt, was du dir am sagt, ja. Aber ich bin so heiß drauf, einfach auf diese Folge und ich freue mich da auch irgendwie drauf, dies, das, so, ja.
Ja. Shoutout Optimane, du bist der geilste Typ, Alter. Letztens wieder getroffen, nach langer Zeit und wir kennen uns eigentlich schon, aber haben uns so über Corona ein bisschen aus den Augen verloren. Dann sind wir uns letztens wieder über den Weg gelaufen und haben uns übers lange unterhalten. So ein Sonnenschein, Alter. Bin richtig froh, dass der irgendwie zurück auf den Beinen ist und wieder so, der hat richtig Sonne in den Augen, Alter.
Das finde ich total, total schön, irgendjemand so, aber so ein Sonnenschein, das finde ich total herzlich.
Der ist auch einfach voll lieb, Mann. Also der ist einfach tamnetter Typ, so keine einzige böse, kein böser Knochen in seinem Körper, so, weißt du? Also
alles in Memphis-Rap reingesteckt.
Alles in Memphis-Rap drin.
Ja, Mann. Das ist auch ein gutes Ventil, um Wut oder so das Dunkel rauszulassen, damit man dann im echten Leben der Sonnenschein sein kann. Dies, das, aber ob diese Musik ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so dark wie manches andere aus dem Memphis-Rap in Deutschland. Ich würde sagen, damit schließen wir die Kategorie für dieses Mal.
Yes.
Danke fürs Zuhören.
Die Retro-Kategorie.
Fuck off.